Wenn du mich fragen würdest, wie viele Freunde ich so im Laufe meines Lebens hatte, dann würde ich dir unter Umständen eine Anzahl nennen, von der du denken würdest, wie? Mehr nicht? Ja? Und das reicht dir? Könnte sein, dass das deine Reaktion wäre. Aber wenn ich dir dann auch sagen würde, wie stark offen und vertrauensvoll die Beziehung ist zu den paar Freunden, dann würdest du vielleicht wiederum denken, ja, ein paar wirkliche Freunde reichen. Mit einem von denen, also war ich über einen längeren Zeitraum in Freundschaft. Unsere Beziehung zueinander war sehr offen. Wir erzählten uns Sachen, die hätte ich keinem anderen erzählt. Und das ging über einige Jahre so. Wir wussten, was wir dem anderen sagen, das ist bei ihm sicher, und wir fühlten uns auch so in der Beziehung miteinander sicher. Aber irgendwann trat so ein blödes Missverständnis ein. Ja, irgendeine blöde, interpretationsbedürftige Situation, und irgendwas verruckelte dann. Er sagte, ja, schau doch mal aus meiner Ecke drauf. Ich sagte, ja, schau doch mal aus meiner Ecke drauf. Aber es half nichts. Je mehr Versuche, es zu erklären, dazu kam, umso verkorkster wurde das Ganze. Und um es offen zu sagen, irgendwann zeigte er mir dann die kalte Schulter. Und das hat mich gekränkt. Und ich habe gedacht, ey, das geht doch nicht. Ja? Du kannst doch nicht einfach so unsere Freundschaft so abhalftern. Ja? Das ging mir wirklich nah. Und ich bin jetzt jemand, der nicht jede Nacht träumt. Also ich träume eher gar nicht als viel. So, ja? Aber ich habe von ihm geträumt. Das zeigte mir, das arbeitet an mir. Und ich bin in einer ganz wehmütigen Stimmung auch ihm gegenüber unterwegs. Aber Funkstille, jahrelang Funkstille, nichts passierte. Sad but true. Ja? Okay. Irgendwann hatte er einen runden Geburtstag. Ich schickte ihm eine gute Flasche Wein, gute Wünsche. Ja, aber Funkstille. Gut. Ich weiß nicht mehr genau, wie lange später, aber irgendwann klingelte das Telefon. Er war dran. Sagte, hey, wie geht's? Ja, ich habe gehört, ihr seid umgezogen. Alles gut bei euch? Und wir erzählten so ein bisschen, und irgendwann sagte er dann auch, du, ich bin ziemlich krank geworden. Und es ist überhaupt nicht mehr sicher, wie es weitergeht. Aber ich werde es dich wissen lassen, wie es weitergeht. Hat er mich dann aber nicht mehr wissen lassen können, weil er in der Zwischenzeit gestorben war. Aber was mir so entgegenkam als Eindruck war, er suchte auf den letzten Metern nochmal die Versöhnung. Ja? Er wusste, es könnte zu Ende gehen, aber so lasse ich diese Freundschaft nicht zu Ende gehen. Und im Nachhinein bin ich dankbar, dass unsere Freundschaft in der Weise überlebt hat. Das hat mich wirklich dankbar gemacht. Und ich möchte heute predigen über einen Freund von Jesus, von dem ich annehme, dass Jesus an ihm vielleicht mehr hing, als wir das so glauben möchten oder glauben können. Es geht um Judas. Und dieser Mann, Judas, gibt uns ja doch einige Rätsel auf. Nicht zuletzt deswegen, weil er in Freundschaft mit Jesus lebte und mit ihm ganz nah und unterwegs war. Also, ich nenne diese Predigt Freund oder Feind. Judas, wir vermissen dich. Der Name Judas, den kann man ja gar nicht mehr neutral hören. Also für die allermeisten ist der Name Judas eigentlich ein anderer Begriff für Verräter. Ja? Also angenommen, du bist eine werdende Mutter oder bist ein werdender Vater und du denkst, oh, Judas ist eigentlich ein schöner Name. Und wenn ich mir vorstelle, was das im Hebräischen heißt, nämlich Lobpreis, ja, loben, preisen, dann ist das doch ein schöner Name. Also wenn du deinem Kind diesen Namen geben würdest, dürftest du das nicht. Es ist gerichtlich verfügt, dass aus Gründen des Kindeswohls dieser Name nicht gegeben werden darf. Weil klar ist, wer Judas hört, hört Verräter. Ne? Der ist nicht mehr neutral. Und dieses Negativ-Image haben wir wahrscheinlich auch in unseren Ohren, wenn wir ihn hören. Nämlich Judas, der Feind in den eigenen Reihen. Judas, der seine Aufträge vom Satan entgegennimmt. Judas, der den Sohn Gottes ans Messer liefert. Ja, was bleibt Gutes übrig? Ja, ich las bei einem sehr bekannten christlichen Prediger, ich sage jetzt seinen Namen nicht, ich zitiere ihn jetzt, er schreibt über Judas, wir sollten eine tiefe Abscheu vor diesem Meister der Bosheit verspüren. Also ganz ehrlich, ich finde solche Sätze echt schwer. Warum? Weil sie mich überhaupt nicht den Verlust spüren lassen, den Verlust dieses Menschen. Weil da keine Spur Wehmut drin ist. Das geht mir ehrlich gesagt zu schnell. Und auch Jesus hat ihm im Moment des Verrats nicht Feind genannt, sondern Freund. Er sagt, Freund, warum bist du gekommen? Und wenn wir nur ein kleines Wort, und der Übersetzung wegen ist es möglich, es so auszusprechen, wenn wir nur ein kleines Wort einfügen, dann hören wir vielleicht was ganz anderes raus. Wenn nämlich Jesus sagt, und so übersetzen auch Übersetzungen, mein Freund, warum nur bist du gekommen? Ja. Dann spüren wir vielleicht ein klein wenig mehr das Bedauern und die Tragik. Warum nur? Bist du gekommen? Jetzt können wir fragen, Moment mal, also ich finde es ganz okay, ja, dass du den jetzt nicht gleich auf den Mond schießt oder in die Hölle schickst. Ich finde das erstmal okay, ihn auch so zu sehen, aber hat Jesus nicht auch das gesagt, Matthäus 26? Der Menschensohn geht zwar den Weg, der ihm in der Schrift vorausgesagt ist. Doch wehe dem Menschen, durch den er verraten wird. Also wenn ich dir sage, wehe, du machst das, ja, dann weißt du, ich drohe dir. Ne? Wehe. Aber als Jesus das hier gesagt hat, hat er nicht gedroht. Er hat auch keinen Fluch ausgesprochen über diesen Mann. Denn das Wort wehe kommt ursprünglich aus der Totenklage, ja? Wo jemand sagt, es tut weh, dass er nicht mehr da ist. Wehmut und nicht warte ab, wehe und dann. Ich glaube, dass es Jesus um des Menschen Judas willen geschmerzt hat und es ihm wehtat. Und Jesus, als er seine Jünger beruf, hat ja nicht gesagt, also ich brauche 11 Volltreffer und eine Niete. Ja? Wer könnte das sein? Judas. Das hat er nicht gesagt. Ich lese mal Markus 3. Und hier zeigt sich, dass Jesus sich wirklich geöffnet hat, unvoreingenommen war, vertrauensvoll und hoffnungsvoll der ganzen Truppe gegenüber. Jesus rief die zu sich, die er bei sich haben wollte. Sie sollten ständig bei ihm sein. Und er wollte sie aussenden, damit sie seine Botschaft verkündeten und in seiner Vollmacht die Dämonen austrieben. Und Judas gehörte mit zu dieser Gruppe. Auch Jesus brauchte einen Kreis von Menschen, unter denen er sicher war, wo er was Vertrauensvolles spürte. Und Judas Iskariot gehörte dazu, er wollte ihn in seiner Nähe haben, weil er ihn auch brauchte. Er nahm ihn in seinen Dienst, er gab ihm Macht über Dämonen. Wir denken, ach, Macht über Dämonen, warte mal, Judas hat doch mit dem Teufel zusammengearbeitet. Er gab ihm Macht über Dämonen und Macht über Dämonen, die kann man nur einsetzen, wenn man im Herzen glasklar ist. Wenn man im Herzen frei ist, alle Halbheiten, alle Kompromisse, alles Uneindeutige, auf das stürzen sich die Dämonen und vereiteln den Dienst und die Autorität. Und er hatte Macht über die Dämonen, der Judas, von Jesus bekommen. Und er war sozusagen der Haushalter dieser Gruppe. Und warum? Weil er vertrauenswürdig war. Wem kann man Geld anvertrauen? Nimm Judas. Also, und wenn wir die anderen Jünger jetzt neben ihn stellen, dann schneiden die jetzt ehrlich gesagt nicht so viel besser ab. Ja? Also wir denken mal an die Szene, wenn sie dir durch dein Bibellesen vertraut ist, wir denken mal an die Szene in Gethsemane, wo Jesus mit seinem Auftrag kämpfte und mit der Frage kämpfte, muss das denn wirklich sein, das Kreuz? So, als es klar war, dass es jetzt auf dieses Kreuz zuläuft und es auch den Jüngern klar wurde, machten sie sich alle aus dem Staub, verschwanden alle in irgendwelchen Löchern. Und Petrus gefragt, hey, dich kenne ich doch, du bist doch einer von Jesus. Nee, doch, du bist doch einer von Jesus. Nein. Doch, verdammt nochmal, ich bin's nicht, ich kenne den nicht, wer ist das? Ja, Petrus. Also, was die Treuebrüche angeht, unterscheidet sich Judas von den anderen im Ausmaß des Treuebruchs, aber nicht in der Sache. Ja, er unterscheidet sich im Ausmaß des Treuebruchs, aber nicht in der Sache. Und wir sehen das auch, als Jesus klar wurde, dass er aus dem engsten Kreis heraus, aus seinem Freundeskreis heraus verraten werden würde. Da sagte er, ich werde von einem von euch verraten. Und dann sagten die Jünger nicht, ja, wir wissen auch von wem, Judas. Sondern, ich lese das mal, Markus 14. Die Jünger, als sie das hörten, waren bestürzt. Und einer nach dem anderen fragte, etwa ich? Wisst ihr, was das aussagt? Keiner war sich seiner selbst sicher. Keiner wollte für sich garantieren. Jeder war sich über den Zustand seines Herzens und die Abgründe darin im Klaren und wusste, auch in meinem Herzen ist immer wieder eine Herde Mustangs unterwegs und die wollen ausbrechen. Alle fragten sie, alle 12, etwa ich? Ja, jetzt können wir fragen, wie es Judas dann doch fertiggebracht hat, Jesus zu verraten, ihn ans Messer zu liefern. Was waren seine Gründe? Einer der Versuche, auf diese Frage zu antworten, lautet, dass nicht nur Judas eine ganz andere Vorstellung von Messias hatte, sondern jeder andere Jude neben ihm auch. Ja? Weil in dem Messias und als den erkannten die Jünger Jesus, im Messias wird Hoffnung wahr, nämlich die Hoffnung nationaler Größe. Ja? Dieser Messias würde mit dieser Fremdherrschaft, mit dieser Besatzungsmacht der Römer fertig werden und wenn er Israel wieder zu nationaler Größe führt, dann, haben die Jünger gedacht, werden wir gleich mit zu nationaler Größe geführt. Ne? Sie sprachen darüber, was wird dann wohl mein Regierungsposten sein? Ne? Und darüber stritten sie sogar. Nein, ich mache den Außenminister. Nein, so. Ja, für sie war klar, der Weg, den Jesus geht, führt zum Thron. Und irgendwann war klar, der Weg, den Jesus geht, er führt zum Kreuz. Und du kannst dir gar nicht vorstellen, ich mir vielleicht auch nicht, wie unvorstellbar das war für das Bild, das sie vom Messias hatten. Und als es klar war, machten sich alle aus dem Staub und waren weg. Aber sie waren ja schon vor dieser Gethsemane und dieser ganzen Gefangenschafts- und Verhörgeschichte stark irritiert von Jesus. Und hier vermuten Ausleger auch ein Motiv, das Judas hatte. Ich will es erklären. Also sie, nicht nur Judas war womöglich von Jesus desillusioniert und auch irritiert, weil Jesus, mal ganz ehrlich, warum sagst du, dass die Armen glücklich zu schätzen sind? Dass Israel so arm dasteht und die ganzen Zwangsabgaben zu leisten hat, das haben wir den Römern zu verdanken. Ja, jubel das doch nicht hoch, selig sind die Armen. Und sie fragten sich, stell doch mal so eine kleine Armee auf. Ja, der Messias würde doch diese Besatzungsmacht aus dem Land schmeißen. Mach doch mal was an der Stelle. Und Jesus hatte sogar Zeloten in seinem Jüngerkreis. Und das waren Freiheitskämpfer. Also vielleicht kennst du noch von früher die IRA, die irische IRA, das ist eine militante, bewaffnete Unabhängigkeitsbewegung. Oder die ETA, die baskische ETA. Ne? Die kämpfen mit Waffen und Bomben. Und so welche hatte Jesus, also Simon der Zelot steht da. Einer seiner, und das war doch ein Zeichen. Boah, wenn er sich schon Zeloten reinholt in seine Mannschaft, das ist doch fast ein Regierungsprogramm. Aber es kommt nichts. Und dann spricht er noch davon, ein jeder nehme sein Kreuz auf sich täglich. Und Jünger haben gedacht, hör auf! Huldigst du jetzt noch dieser Erniedrigung des Kreuzes? Die Römer werden nicht gekreuzigt, Juden werden gekreuzigt. Und das war die Frage, Jesus, bist du vielleicht doch ein Sozialromantiker? Ne? So einer, der so ein bisschen sich fromm durch die Welt kuscheln will? Bist du so einer, ein Sozialromantiker? Dein Kuschelkurs bringt nichts. Und Judas könnte gedacht haben, Jesus, ganz ehrlich, deine gewaltfreie, langsame Revolution der Herzen und so, hör auf damit. Das bringt nichts. Aber ich könnte dir womöglich ein bisschen auf die Sprünge helfen. Ja? Denn wenn du unter Druck gerätst, dann bist du auch genötigt, zu zeigen, wofür du eigentlich stehst. Und der Messias steht für nationale Größe. Und er arrangierte möglicherweise diese Verhaftung, um die Konfrontation zuzuspitzen. Und möglicherweise dachte sich Judas, wenn Jesus erst einmal in den Händen seiner Feinde ist und Gott ist mit Jesus, dann würde Gott zeigen, was er mit seinen Feinden macht. Ja, und als er dann erfährt, dass die Machtübernahme, die er sich da ausgedacht hatte, also ist eine Variante, eine Interpretation, dass das alles so nicht klappt mit Machtübernahme und nationale Größe. Und als er erfährt, dass die jüdische Elite ihn, Jesus, umbringen will, hinrichten lassen will, da ist er bestürzt. Also das war nicht sein Plan. Aber sein Plan hatte sich verselbstständigt. In grauenhafter Weise verselbstständigt. Ich will aber noch mal fragen, also wenn Jesus ihn bewusst in seine Nähe rief, weil sie sich beide vertrauen sollten, wenn er vertrauenswürdig war, sodass man ihm die Autorität über Dämonen geben konnte und er auch die Kasse hatte und so, wie kam es dann zu dieser tragischen Entwicklung? Ich möchte hier auf ein Stichwort eingehen. Es ist wiederum nur meine Sicht. Also ich habe das so beim Lesen der Bibel mal so für mich wahrgenommen und dachte, ja, das könnte ein Zusammenhang sein. Ich möchte es dir anbieten, weil irgendwo muss es ja herkommen, dass er irgendwann aussteigt. So, ich nenne das mal eine geduldete Nachlässigkeit. Eine geduldete Nachlässigkeit. Jesus bekam einmal Besuch von einer Frau und die war so happy, dass es Jesus in ihrem Leben gibt. Die hat also allerkostbarstes Nardenöl, das musste man aus Indien importieren, war super teuer. Ein Jahresgehalt war in ihrer Flasche drin. Das schüttete sie als Zeichen ihrer Liebe über Jesus aus. Ja? Und Judas fand das nicht witzig. Ich lese das mal vor, Johannes 12. Empört sagte Judas Iskariot, der Jünger, der Jesus später verriet, warum hat man dieses Öl nicht verkauft? Man hätte 300 Denare dafür bekommen können und das Geld den Armen geben können. Er sagte es aber nicht, weil ihm die Armen am Herzen lagen, sondern weil er ein Dieb war. Er verwaltete die gemeinsame Kasse und entwendete immer wieder etwas von dem, was hineingelegt wurde. Lass sie, erwiderte Jesus. Dadurch, dass sie dieses Öl aufbewahrt hat, konnte sie mich im Hinblick auf den Tag meines Begräbnisses salben. Also ich nehme wahr, dass Judas irgendwie ein angespanntes Verhältnis zum Geld hatte. Ich halte es für möglich. Er kritisiert ganz öffentlich diese großzügige Frau, Jesus muss sie in Schutz nehmen. Und wir können sagen, da wo Jesus Liebe sah, da sah Judas nur Verschwendung. Und da, wo sie als Zeichen der Freundschaft dieses kostbare Öl über seinem Kopf ausgoss, da sagte Judas nur, hau das Geld hier nicht auf den Kopf. Und wo Jesus ja, Zärtlichkeit und Nähe sah, da sah Judas Wirtschaftlichkeit. Ja? Was hätte man alles? So. Sein Verhältnis zum Geld war nicht gesund, das steht da ja auch. Ne? Er griff in die gemeinsame Kasse. Und vielleicht hat er sich mehr als einmal über Jesus geärgert, als da wieder so irgend so ein Bettler kam und Jesus ihm sagte, hey Judas, gib ihm was. Und Judas sich irgendwann dachte, hey Jesus, pass mal auf, ich führe die Kasse, ich muss euch alle satt kriegen. Ich mache den Haushaltsplan und du haust das hier wieder alles raus. Deine Großzügigkeit in Ehren, aber so geht das nicht. Könnte sein. Und vielleicht, und ich sage das ganz bewusst, weil ich es auch in meinem Leben an meinen Schwachstellen wahrnehme, wir werden ja doch durch unsere Biografie im Charakter mehr geprägt, als wir eigentlich wissen und ahnen und hoffen. Ne? Unsere Biografie prägt uns mehr im Charakter, als wir denken. Und vielleicht kam Judas ja aus elterlichen Verhältnissen, wo Geld immer eine Problemfrage war. Ne? Also ich will das mal versuchen zu erklären. Wer als Kind in permanenten Streitverhältnissen aufwächst, der wird Zeit seines Lebens oft das Bedürfnis haben, dass alles harmonisch ist. Oder wer als Kind in gut begüterten und wohlhabenden Verhältnissen aufwächst, der wird Zeit seines Lebens oft das Gefühl haben, dass mir das zusteht. Und wer Zeit seines Lebens oder wer in armen Verhältnissen aufwächst, wird oft Zeit seines Lebens denken, wird's reichen? Wird das Geld reichen? Und vielleicht hatte Judas so ein Verhältnis zum Geld. Es gibt mir Sicherheit. Ich hatte sie oft genug nicht. Und dann genehmigt er sich an diesen Stellen Kompromisse. Ne? Er griff in die Kasse. Er wusste natürlich, was Jesus verkörpert. Ein ungeteiltes Herz, Eindeutigkeit, Klarheit. Aber er sagte sich, also an dieser Stelle ist es mir erlaubt, an allen anderen Stellen bin ich dann wieder auf dem Posten. So, es führt aber dann doch dazu, vielleicht unmerklich, dass die Beziehung zu Jesus bröckelt. Und richtig dramatisch wird es dann und schließlich da, als der Satan genau an dieser einen undichten Stelle seinen Fuß in die Tür kriegt. Ja? An dieser einen geistlich undichten Stelle kriegt er den Fuß in die Tür, denn Judas liefert Jesus für Geld aus. Ja? Ich lese Matthäus 26. Anschließend ging einer der 12 Jünger, Judas, zu den führenden Priestern und sagte, Was bekomme ich von euch, wenn ich ihn euch in die Hände spiele? Sie zahlten ihm 30 Silberstücke. Also dieses leicht angespannte Verhältnis zum Geld, diese ungesunde Beziehung zum Geld, diese Halbheiten und diese Neigungen zum Kompromiss, na, dann nehme ich mir mal. Und ich habe früher auch mal ein besseres Leben gehabt, jetzt bin ich mit so einem armen Wanderprediger unterwegs, ich habe auch meine Bedürfnisse, zack, zack. So, da bahnte sich was an. Der Teufel ist ja nicht gleich in ihn rein und hat gesagt, mein Tempel, Judas, du bist jetzt mein Tempel. Er musste irgendwie einen Fuß in die Tür kriegen. Und Judas ahnte es nicht, dass sein uneindeutiges und kompromisshaftes Verhalten sozusagen der Bau an einer Landebahn war. Und irgendwann flog Satan ein und sagte, hey Judas, danke für die Unterstützung. Danke für die Unterstützung. Also ich nehme deine wiederholten Einladungen sehr gerne an. Ich danke dir, dass du so kooperativ bist. Und eine Frage hätte ich noch, wo ist eigentlich Jesus? Wo steckt er gerade? In Epheser 4 fordert Paulus die Christen auf, gebt dem Teufel in eurem Leben keinen Raum. Nach der Guten Nachricht Übersetzung heißt der Satz, bietet dem Versucher keine Chancen. Ja? Und wenn man den Zusammenhang aus Epheser 4 anschaut, dann geht es darum nicht, dass da irgendwie in die Glaskugel geguckt wird oder okkulte Praktiken und sowas. Es geht um charakterliche Haltungen. Ne? Da ist von nichts Dämonischem die Rede, dass ein Mensch tun würde, sondern einfach nur die Frage, Epheser 4, Lüge oder Wahrheit? Wut oder Versöhnung? Betrug oder Aufrichtigkeit? Schlechtes Reden oder gutes Reden? Mitleid oder Hartherzigkeit? Das sind Charakterfragen, von denen Paulus sagt, gib dem Teufel keine Chancen. Und ich nehme an, dass Judas ihm eine Chance zu viel gab. Und es passiert aber, ganz, also dieser Seitenwechsel geschieht ganz langsam und unmerklich. Aber das hatte er nicht gut genug vor Augen. Was denn? Was hatte er nicht gut genug vor Augen? Dass das Eindeutige in unserem Leben Gott Raum verschafft. Und dass das Uneindeutige in unserem Leben dem Teufel Raum verschafft. Und das kriegt Judas bitter zu spüren. Also Jesus hatte eine große und hohe Berufung auf sein Leben gelegt. Judas war gewürdigt, ein Träger der Gegenwart Gottes zu sein, Licht zu bringen, Licht vom Licht Gottes zu den Menschen. Sein Name heißt Lobpreis. Ja? Er sollte etwas sein zum Lob der herrlichen Gnade Gottes. Aber er hört auf zu leuchten. Und dann heißt es wörtlich über ihn, und er ging in die Nacht. An diesem Abend, als sie alle beim letzten Abendmahl zusammensaßen. Ja, und ich frage, hey, Judas, du fehlst. Warum bist du nicht zurückgekommen? Warum hast du deiner Verzweiflung geglaubt und nicht deiner Hoffnung, die Jesus heißt? Der hat doch nicht die Tür ins Schloss fallen lassen. Der hat doch nicht zugemacht. Warum bist du nicht zurückgekommen? Aber das beherrscht Satan auch sehr gut. Uns in diesen Anflügen von Verzweiflung zu unterstützen und zu sagen, genau, genau, ist nichts mehr zu holen. Ja, alles schwarz. Lügte, na wie der heißt, das traue ich mich jetzt nicht auszusprechen. Also irgendein Schriftsteller aus Frankreich aus dem 17. Jahrhundert hat mal gesagt, die Verzweiflung täuscht uns immer mehr als die Hoffnung. Aber das konnte Judas für sich nicht mehr gelten lassen. Ja, ich kann Judas irgendwie vermissen. Ich glaube auch, dass Jesus ihn irgendwie vermissen kann. Und ich möchte mich ermutigen, auch durch das Leben von Judas, Klingt ein bisschen komisch, aber lassen wir uns durch Judas ermutigen, ein Leben zu leben, was Klarheit ausstrahlt und nicht rumeiern, wo wir eindeutig sind und nicht zweideutig. So, und ich möchte dir mal zwei Schriftstellen noch bieten, die mich immer wieder neu ansprechen. Und immer wieder neu, weil ich es wahrscheinlich immer wieder neu brauche. Wenn du es auch brauchst, lass dich auch ansprechen. 2. Korinther 11. Paulus schreibt, ich fürchte jedoch, es könnte euch gehen wie Eva. Sie wurde auf hinterlistige Weise von der Schlange verführt. Und genauso könnten auch eure Gedanken unter einen verhängnisvollen Einfluss geraten, sodass die Aufrichtigkeit und die Reinheit eurer Beziehung zu Christus verloren gehen. Das spricht mich an. Lukas 21, da sagt Jesus selbst, hütet euch aber vor dem Rausch, vor den Alltagssorgen. Sie nehmen euch gefangen. Sonst werdet ihr von jenem Tag unvorbereitet überrascht, wie von einer Falle, die zuschlägt. Bleibt wach und hört nicht auf zu beten, damit alles, was noch kommen wird, damit ihr alles, was noch kommen wird, durchstehen könnt und zuversichtlich vor den Menschensohn treten könnt. So, ich will mal fragen, kannst du für dich garantieren? Kannst du nicht. Kannst du dir deiner selbst sicher sein? Solltest du nicht. Kannst du immer alles richtig machen? Auch nicht. Aber es reicht eigentlich, dass Jesus sich deiner sicher ist und dass die Nähe zu ihm dich behütet und dass die Verbindung mit ihm dich leuchten lässt. Bleiben wir klar, bleiben wir eindeutig, bleiben wir ungeteilt. Bleiben wir wie eine Glühlampe in der Fassung, die in dieser Verbindung leuchtet. Judas hatte aufgehört zu leuchten. Aber du sollst leuchten. Gott segne dich. Amen.